1950 war der aus Italien stammende Physiker Enrico Fermi, einer der Väter der Atombombe, auf dem Weg zum Mittagessen im amerikanischen Los Alamos in eine Unterhaltung mit Edward Teller, Emil Konopinski und Herbert York vertieft. Es ging um UFOs, was Fermi so sehr beschäftigte, dass er sich ganz in seinen Gedanken verlor. Die anderen waren schon zu einem anderen Thema übergegangen, als er wieder daraus auftauchte und fragte: Wo sind sie denn alle? In der Welt der Wissenschaft erlangte diese Geschichte Legendenstatus. Und die Frage ist mittlerweile unter der Bezeichnung Fermi-Paradoxon bekannt. Wenn das Universum so groß ist, warum haben wir dann noch kein anderes intelligentes Leben darin getroffen? Die Antwort könnte ganz einfach Klima lauten. Nirgendwo anders im bekannten Universum gibt es auch nur einen Planeten, der so dafür geeignet ist, solches Leben hervorzubringen wie der unsrige, auf dem wir als Fermis einzige Kinder leben. Die Erderwärmung macht diese Behauptung noch heikler. Während des gesamten Zeitfensters, in dem sich das menschliche Leben entwickelt hat, war fast die ganze Erde klimatologisch gesehen ein ziemlich angenehmer Ort. Nur deshalb sind wir entstanden. Doch das ist selbst auf unserem Planeten nicht zu allen Zeiten der Fall gewesen, und schon heute ist es hier nicht mehr sonderlich gemütlich. Und es wird immer schlimmer. Kein Mensch hat jemals einen Planeten bewohnt, der so heiß ist wie unserer, und er heizt sich immer weiter auf. Mehrere Klimaforscher, mit denen ich mich über die nahe Zukunft unterhalten habe, hielten die Erderwärmung für die Antwort auf Fermis Frage. Vielleicht beträgt die natürliche Lebensspanne einer Zivilisation nur wenige tausend Jahre und die einer industrialisierten Zivilisation nur wenige hundert. In einem Universum, das viele Milliarden Jahre alt ist, mit Galaxien, die sowohl räumlich als auch zeitlich getrennt sind, ist es denkbar, dass Zivilisationen einfach zu schnell entstehen, aufblühen und dann wieder vergehen, als dass sie einander aufspüren könnten. Das Fermi-Paradoxon ist auch als die große Stille bezeichnet worden. Wir rufen ins Universum hinaus und hören kein Echo und keine Antwort. Der unorthodoxe Wirtschaftswissenschaftler Robin Hanson nennt das den großen Filter. Gefiltert werden, so seine Theorie, ganze Zivilisationen, die von der Erwärmung umfangen sind, wie Insekten in einem Netz. Zivilisationen entwickeln sich. Aber es gibt einen Umweltfilter, der dafür sorgt, dass sie wieder eingehen und recht schnell verschwinden, erklärt mir der charismatische Paläontologe Peter Ward, einer der Wissenschaftler, die entdeckt haben, dass die bisherigen Massenaussterben auf der Erde durch Treibhausgase ausgelöst wurden. Die Filterprozesse, die in der Vergangenheit stattfanden, haben zu diesen Massenaussterben geführt. Das Massenaussterben, das wir jetzt erleben, hat gerade erst begonnen. Das große Sterben steht uns noch bevor. Hinter der Suche nach außerirdischem Leben steckte immer das Verlangen, dem Menschen im gewaltigen, vergesslichen Kosmos eine Bedeutung zuzuschreiben. Wir wollen gesehen werden, damit wir wissen, dass wir existieren. Das Ungewöhnliche daran ist, dass die Alien-Fantasie den Menschen im Gegensatz zur Religion, dem Nationalismus oder Verschwörungstheorien nicht in den Mittelpunkt einer großen Geschichte setzt. Stattdessen entfernt sie uns aus dem Mittelpunkt und ist in diesem Sinne eine Art kopernikanischer Traum. Als Kopernikus verkündete, die Erde drehe sich um die Sonne, hat er vielleicht kurz das Gefühl gehabt, selbst im Scheinwerferlicht des Universums zu stehen. Aber durch die Entdeckung wies er der gesamten Menschheit einen Platz am Rand zu. Das ist es, was mein Schwiegervater die äußere Ringtheorie nennt, wenn er beschreibt, was Männern bei der Geburt ihrer Kinder und später der Enkelkinder widerfährt. Und der Begriff deckt im Grunde die Bedeutung jedes imaginierten Zusammentreffens mit einem Außerirdischen ab. Plötzlich sind die Menschen wichtige Akteure in einem Theaterstück von fast unvorstellbarem Ausmaß, dessen bleibende Lehre leider darin besteht, dass wir absolute Niemande sind. Oder zumindest viel weniger einzigartig und wichtig, als wir dachten. Als die Astronauten an Bord von Apollo 8, der Konservenbüchse, in der sie durch das Weltall flogen, einen ersten Blick auf die Erde erhaschten, den halb im Schatten liegenden Planeten zum ersten Mal hinter der Mondoberfläche schweben sahen, schauten sie einander an und stellten im Scherz die Frage, ob dieser Planet, der sie in den Orbit befördert hatte, eigentlich bewohnt sei. In den vergangenen Jahren, in denen sich die Reichweite der Teleskope immer weiter vergrößert hat, haben die Astronomen unzählige Planeten wie unseren eigenen entdeckt. Viel mehr, als noch vor einer Generation erwartet wurde. Das führte zu einer hektischen Neubetrachtung der Faktoren in der von Frank Drake aufgestellten Rechnung, die heute als Drake-Gleichung bekannt ist, und eine Vorhersage über die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens trifft, ausgehend von Vermutungen über verschiedene Umstände. Etwa der Frage, auf wie vielen der Planeten, auf denen es Leben geben könnte, es tatsächlich Leben gibt. Auf wie vielen dieser Planeten sich intelligentes Leben entwickelt hat und wie hoch bei letzteren wiederum der Anteil der Planeten ist, die wahrnehmbare Hinweise auf diese Intelligenz ins All senden könnten. Abgesehen vom großen Filter gibt es auch noch eine ganze Reihe weiterer Theorien darüber, warum wir noch nichts von dort draußen gehört haben. Dazu zählen die Zoo-Hypothese, die davon ausgeht, dass die Außerirdischen einfach über uns wachen und uns gewähren lassen, mutmaßlich so lange, bis wir ihren Grad an Intelligenz erreicht haben. So wie das genaue Gegenteil, dass wir nichts von Außerirdischen gehört haben, weil sie es sind, die schlafen, in einem ganze Zivilisationen fassenden System aus Dauerschlafkammern, wie wir sie aus Science-Fiction-Raumschiffen kennen, in denen die Wesen darauf warten, dass das Universum eine Form annimmt, die besser zu ihren Bedürfnissen passt. Schon 1960 vertrat der vielseitig interessierte Physiker Freeman Dyson die Meinung, dass wir möglicherweise unfähig seien, außerirdisches Leben mit unseren Teleskopen aufzuspüren, weil fortgeschrittene Zivilisationen sich buchstäblich vom Rest des Universums abgeschottet hätten, indem sie ganze Sonnensysteme in gewaltige Strukturen eingefasst hätten, die darauf ausgelegt seien, die Energie des zentralen Sterns nutzbar zu machen. Das System sei so effizient, dass es von anderen Orten im Universum aus so wirke, als leuchte der Stern gar nicht. Der Klimawandel legt eine andere Art von Hülle nahe, die nicht durch eine technologische Meisterleistung entsteht, sondern zunächst durch Unwissenheit, dann durch Trägheit und später durch Gleichgültigkeit. Eine Zivilisation, die sich in eine selbstmörderische Gaswolke hüllt, ähnlich einem laufenden Motor in einer verschlossenen Garage. Der Astrophysiker Adam Frank nennt diese Denkweise in seinem Buch »Light of the Stars«, indem er den Klimawandel, die Zukunft der Erde und unseren Umgang mit ihr aus der Perspektive des Universums betrachtet, die Astrobiologie des Anthropozäns. Er spricht davon, wie ein Planet zu denken. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht die Ersten, schreibt er auf den ersten Seiten des Buches. Dies, also alles um uns herum, was zum Projekt unserer Zivilisation gehört, ist höchstwahrscheinlich schon tausend, Millionen oder sogar Billionen Mal zuvor passiert. Was wie eine Parabel von Nietzsche klingt, ist in Wahrheit nur eine Erklärung des Wortes Unendlichkeit und dessen, wie klein und unwichtig dieses Konzept uns Menschen und unser gesamtes Tun in den Weiten eines derartigen Universums erscheinen lässt. In einem etwas unorthodoxen Aufsatz, den Frank vor kurzem zusammen mit dem Klimaforscher Gavin Schmidt geschrieben hat, ging er sogar noch weiter und erklärte, es könne selbst in der Geschichte unseres Planeten schon eine hochentwickelte Industriegesellschaft gegeben haben, so weit in der Vergangenheit, dass ihre Überreste längst zu Staub zu unseren Füßen zerfallen seien, was sie dauerhaft unsichtbar für uns mache. Der Aufsatz war als Gedankenexperiment angelegt, das darauf abzielte, wie wenig wir durch Archäologie und Geologie wirklich in Erfahrung bringen. Nicht als ernsthafter Beitrag zur Erdgeschichte. Außerdem sollte er motivierend wirken. Frank wollte der Leserschaft die seiner Meinung nach ermutigende Sichtweise vermitteln, dass das Projekt unserer Zivilisation äußerst zerbrechlich sei und wir außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen müssten, um es zu schützen. Beides stimmt. Aber trotzdem kann es hart sein, die Dinge so zu sehen wie er. Wenn es wirklich Billionen anderer Zivilisationen wie unsere gegeben hat, sowohl irgendwo dort draußen im Universum als auch vielleicht ein paar, die hier im Staub der Erde verschüttet liegen, verheißt die Tatsache, dass wir noch keine Spur einer bestehenden entdeckt haben, ganz ungeachtet der Lehren, die wir aus dieser Sichtweise für den Umgang mit der Erde ziehen können, nichts Gutes für unsere eigene Zivilisation. Diese Billionen können also für eine Menge Verzweiflung sorgen. Dabei handelt es sich um äußerst spekulative Berechnungen. Das gilt noch stärker für jeden, der sich bemüht, die Drake-Gleichung zu lösen, wie es schon viele versucht haben. Dieses Projekt, bei dem es in meinen Augen weniger darum geht, das Wesen des Universums auf einer Tafel darzustellen, als um ein reines Zahlenspiel, das sich so selbstbewusst vom Nahen zum Willkürlichen vorarbeitet, dass es ganz selbstverständlich davon ausgeht, wir dürften, wenn das Universum von unseren Voraussagen abweicht, einfach daran glauben, dass es uns einige wichtige Informationen vorenthält, namentlich über die Anzahl der Zivilisationen, die ausgestorben und verschwunden sind, statt davon ausgehen zu müssen, unsere Annahmen seien falsch. Die Tatsache, dass uns in naher Zukunft ein dramatischer Klimawandel bevorsteht, sollte uns demütig stimmen und uns unsere herausragende Stellung vor Augen führen. Aber der Ansatz von Drake scheint das gleichzeitig zu unterstreichen und zu unterlaufen. Er geht davon aus, dass die Faktoren unseres Gedankenexperiments die Bedeutung des Universums erfassen, kann sich aber gleichzeitig nicht vorstellen, dass das Schicksal der Menschen in diesem Zusammenhang etwas Besonderes darstellt. In Zeiten einer ökologischen Krise übt der Fatalismus eine große Anziehungskraft aus. Aber trotzdem wirkt es wie eine seltsame Laune des Anthropozäns, dass die Transformation der Erde durch den menschengemachten Klimawandel so viel Aufmerksamkeit auf Fermis Paradoxon gelenkt hat, aber so wenig auf das philosophische Gegenstück, das anthropische Prinzip. Dieses Prinzip versteht die menschliche Anomalie nicht als Rätsel, das wegerklärt werden muss, sondern als Dreh- und Angelpunkt einer zutiefst narzisstischen Sichtweise auf den Kosmos. Näher kann die Stringtheorie nicht an einen bestärkenden Egoismus heranrücken. So unwahrscheinlich es auch wirkt, dass aus einem leblosen Gas eine intelligente Zivilisation hervorgegangen ist, und so allein wir im Universum auch zu sein scheinen. Die Erde, auf der wir uns befinden, und das Leben, das wir uns erschaffen haben, sind in gewisser Weise die logische Konsequenz dessen, dass wir uns diese Frage stellen. Denn nur ein Universum, das zu einem bewussten Wesen wie uns passt, könnte etwas hervorbringen, das es auf diese Weise betrachtet. Diese Überlegung ist eine Art Möbiusband. Eher ein tautologischer Gag als eine Aussage mit Wahrheitsanspruch, die auf wissenschaftlich erhobenen Daten basiert. Dennoch halte ich sie in Bezug auf den Klimawandel und die existenzielle Herausforderung, innerhalb weniger Jahrzehnte eine Lösung dafür finden zu müssen, für hilfreicher als Fermis oder Drakes Ansatz. Es gibt, soweit wir wissen, nur eine Zivilisation, und die ist quicklebendig. Zumindest jetzt noch. Warum sollten wir unsere Sonderstellung mit Argwohn betrachten oder uns nur gestatten, sie im Zusammenhang mit einem direkt bevorstehenden Untergang zu sehen? Warum dürfen wir uns nicht dafür entscheiden, sie als Antrieb zu verstehen?